Julia Olbrich ist Juristin und gehört zum Beirat von Fußball kann mehr. In dieser Folge reden wir über ihre Liebe zum runden Leder und zur Gerechtigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 111 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin nach wie vor die Person hinter diesem Podcast und habe heute natürlich wie immer eine fabelhafte Gästin bei mir, nämlich Julia Olbrich. Sie ist Rechtsanwältin und Beirätin bei Fußball kann mehr. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Hallo, danke für die Einladung, liebe Mara. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr. Und lustigerweise, als ich mich vorbereitet habe auf die Folge, ist mir eine Gemeinsamkeit zwischen uns aufgefallen oder eine Fast-Gemeinsamkeit, die mir bisher noch nicht bewusst war. Du hast ein Schuljahr in den USA gemacht, ne? Und tatsächlich hast du dafür ein Stipendium des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms bekommen. Und das hat bei mir deswegen sehr geklingelt, weil ich mich damals, ich habe auch ein Jahr in den USA die Schule besucht, die 11. Klasse, mich damals auch um dieses Stipendium beworben. Es war allerdings nicht im selben Jahr, sonst wäre es noch ein bisschen lustiger, weil ich bin nämlich Zweiter geworden, leider nur. Das heißt, meine Eltern mussten es dann doch selbst bezahlen und konnten das zum Glück.
Ja, das stimmt. Ich habe ein PPP-Stipendium gekriegt und war 1991 in den USA.
Das, da war ich dann 4 Jahre später, 95, 96. Wie bist du denn als Schülerin in so einem jungen Alter auf die Idee gekommen, zu sagen, ich bin dann mal ein Jahr weg? Und vor allen Dingen, wie konntest du es auch deinen Eltern verklickern?
Tatsächlich waren es meine Eltern oder besser gesagt meine Mutter, die mich eigentlich drauf gebracht hat. Die hat mich irgendwann angesprochen und hat gesagt, ob ich davon mal gehört hätte und ob ich mir das vielleicht vorstellen könnte, ein Jahr lang ins Ausland zu gehen. Und ich muss gestehen, ich war auf den ersten Blick ziemlich überrascht und hatte so das Gefühl, so Gott, du liebst mich nicht mehr, du schickst mich jetzt weg für ein Jahr. Und dann hat sie aber irgendwie solche Broschüren dabei gehabt und dann bin ein ziemlich neugieriger Mensch. Da habe ich mir es angeschaut und ich habe eigentlich sofort Feuer gefangen und habe das alles durchgeschaut und dann habe ich mich dafür beworben und auch für das Stipendium. Ich bin damals mit AFS ins Ausland gegangen und es war das prägendste Jahr, glaube ich. In meiner Kindheit, es hat alles verändert, nicht weil jetzt USA so überragend toll war, ganz im Gegenteil, als Europäerin underage ist es doch ein ziemlicher Einschnitt, aber es hat mich dazu bewegt, über mich nachzudenken, wo ich herkomme, was ich will, wohin ich möchte. Und ich bin mit meiner Familie nach wie vor im ganz engen Austausch, mittlerweile kommen meine Cousinen vorbei. Wir sind eng verbunden und meine älteste Tochter ist jetzt gerade mit AFS ein Jahr lang in Tasmanien. Auch ich habe sie als Mutter angesprochen und gefragt, ob sie sich das vorstellen könne und konnte sie.
Wow, okay, cool. Fragst du dich denn im Nachgang manchmal, was dich in so einem jungen Alter schon so mutig gemacht hat, das zu machen? Weil, also klar, im Nachgang würde ich auch sagen, kann man drauf schauen und die positiven Seiten sehen. Aber das ist ja schon ein Riesenschritt mit 15, 16 Jahren, ein komplettes Jahr in einem anderen Land, in einer anderen Familie, mit einer anderen Sprache, in einem anderen Schulsystem.
Ja, also das ist es in der Tat. Ich war 16, als ich gegangen bin. Ich muss aber auch gestehen, ich war, ich habe mich darauf sehr gefreut. Es war damals so, dass wir in der Schule hatten wir immer Austauschschüler. Also damals so, es gab AFS, YFU, EF kenne ich, glaube ich, noch. Und in meiner Schule, und wir hatten gegenüber so eine direkt eine andere Schule, mit der hatten wir auch eine Kooperation, da waren immer Austauschschüler. Das heißt, irgendwie auf Partys generell hatte man Kontakt mit Austauschschülern. Und deshalb war es jetzt gar nicht so neu. Und weil man es ja schon gesehen hatte, dass es andere gemacht haben, erschien das jetzt nicht so fremd. Tatsächlich habe ich mich aber gefragt, da kamen dann immer Amerikaner nach Deutschland und ich komme gebürtig aus Tönesforst. Das ist eine kleine Stadt an der Grenze zu Krefeld. Ich bin in Krefeld zur Schule gegangen. Und man findet natürlich, also nicht natürlich, aber ich fand es natürlich, also ich fand es sehr überschaubar und teilweise auch spießig. Ich wollte weg, ich wollte was anderes sehen und habe mich also immer gefragt, warum denn also Amerikaner jetzt gerade nach Krefeld kommen. Das war jetzt nicht irgendwie das Spannendste für mich und habe immer gedacht, was wollen die denn hier eigentlich? Und als ich dann selber in die USA gegangen bin und in Wilmington, Delaware war, First State to the Constitution, Joe Biden Country. Da habe ich dann ganz schnell gemerkt, wie toll und wie großartig Europa eigentlich ist, wie viel Freiheiten man als junger Mensch hat. Und mir fiel es wie von Schuppen von den Augen, dass es natürlich total Sinn macht für Amerikaner, nach Deutschland zu kommen, weil die sind mit uns auf Partys gegangen, in Bars gegangen, wir hatten viel Spaß. Alles das, was man underage, wenn man unter 21 ist in den USA, alles nicht machen kann, ohne sich eine Fake-ID zu besorgen.
Dafür kann man Auto fahren schon. Ich war tatsächlich in Mississippi damals, das war auch spannend, genau. Du bist dann ja im Studium nochmal zurückgekehrt in die USA. Ja. Was war da der Hintergrund? Was hat dich da bewogen? War es die Faszination fürs Land oder hat das mehr dann eben Gründe für die Ausbildung?
Sowohl als auch. Also ich fand, das Land hat mir super gut gefallen. Es ist dieses... für mich war es immer sehr motivierend, inspirierend, wenn man Ideen hatte, bekam man irgendwie gespiegelt, Mensch, das ist ja super und das Engagement und während man in Deutschland, so jedenfalls meine Wahrnehmung, immer sagte, ach, bist du sicher, ich bin mir nicht so sicher, dass du das machen solltest und es war eher so reservierter, also diese positive Grundhaltung hat mir immer gut gefallen. Was auch war, ist, ich hatte einen engen Kontakt zu meiner Familie und wollte natürlich auch da immer gucken, dass ich ihnen nah bin. Und zum Beispiel mein erstes Praktikum habe ich auch in Philadelphia gemacht, dort bei meiner Familie gewohnt und bin dann nach Philadelphia gependelt. Habe also immer geguckt, dass ich meine Ausbildung verbinden kann mit Reisen und dann halt auch mit meiner Familie sehen. Und das war auch so ein bisschen, ich habe nach dem ersten Austauschjahr gemerkt, dass ich mich noch verbessern könnte. Also ich hatte ein tolles Jahr, ich habe sehr engen Kontakt zu den Austauschschülern gehabt, die in meinem Bezirk waren. Ich bin auch heute noch mit denen verbunden. Wir haben WhatsApp-Gruppen. Aber habe gemerkt, dass ich irgendwann bei den Amerikanern nachgelassen habe. Sprich, also es war dieses klassische, du musst den ersten Schritt machen, du musst überall anrufen. Das habe ich überall gemacht. Und die Resonanz war, es hat echt lange gedauert. Ich hatte immer Freunde über meinen Sport. Ich bin da Cross-Country gelaufen. Und es war aber nachher, ich habe sehr viel verglichen. Also Football fand ich natürlich nicht so toll wie Fußball. Das war meine große Leidenschaft. Damals Bayer 05 Uerdingen. Und ich fand das dann auch mit Cheerleading. Das war, ja, wahrscheinlich war ich so ein bisschen, also arrogant, als ich wiedergekommen bin zumindest. War es so, wo ich gedacht habe, Mist, hätte offener sein können. Ich habe dann auch Leuten, als sie sagten, möchtest du mit mir zum Prom gehen, das war dann die Amerikaner, habe ich gesagt, nee, danke, ich gehe schon mit dem Neuseeländer, weil ich mit dem AFS Neuseeländer, das war meine Gruppe und wo ich echt gedacht habe, boah, das war nicht cool von dir und habe wirklich gedacht, okay, wenn du das nächste Mal gehst, dann musst du viel offener sein, also noch viel besser. Und bin das nächste Mal gegangen, 3 Jahre später, als ich da mein Praktikum bei den Todesstrafenverteidigern in Philadelphia gemacht habe. bin hingegangen und habe mir wirklich vorgenommen, jeder, der mich anspricht oder der mir sagt, möchtest du vielleicht mitkommen, egal ob ich jetzt denke, oh, vielleicht stelle ich mir gar nicht so spannend vor oder weiß nicht genau, ob ich die Person so unterhaltsam finde für den ganzen Abend, habe ich immer gesagt, ja, ich möchte. Um einfach keinen auszuschließen und mir danach so ein Bild zu machen.
Spannend.
Und dann war meine, ja, das hat besser funktioniert. Und ich fand es gut. Und wie gesagt, ich habe dann auch gemerkt, dann gehen Türen auf, man lernt neue Leute kennen. Klar, man hat manchmal auch einen langweiligen Abend, wenn man denkt, oh Gott, das war wirklich blöd, hätte es ja sparen können. Aber dann hatte ich wenigstens selber die Erfahrung gemacht und nicht so mir vorgestellt, dass es so ist.
Wenn du jetzt drauf schaust, ich finde, wenn man Zeit dort verbracht hat, ist es nochmal... Ja, was anderes einfach von der Emotionalität her. Natürlich betrifft es uns alle unabhängig davon, ob oder wie viel Zeit wir in den USA verbracht haben. Wenn du siehst, was da gerade passiert, auch Themen, über die wir ja gleich noch sprechen wollen, Diversität, was alles zurückgerollt wird, was für ein krasser Backlash da passiert und wie schnell dieser Umbau vonstatten geht. Wie geht's dir da?
Oh, schlimm. Also ich weiß noch genau, es war im Februar und was war? Also es war, die Inauguration war ja im Januar und dann kamen diese Dekrete von wegen hier Diversity und auch über die deutsche Botschaft wurde das also auch an Unternehmen rangebracht und für mich ist wirklich... hat mir das Herz gebrochen. Ich habe sehr viel mit meiner Familie gesprochen und natürlich sind sie nicht verantwortlich, aber es hat alles in mir zerstört, weil dieses Land war für mich die Demokratie, die älteste. Und gerade diese Mentalität, das hat mich immer getragen, hochgehalten und dieses... Ja, wie es jetzt umgesetzt wird oder der Demokratie von innen abgebaut. Ich habe zu dem Zeitpunkt gerade das Buch Anne Applebaum, Achse der Autokraten, gelesen und es war besorgniserregend, weil man quasi, ich habe das Buch gelesen und parallel in der Realität verfolgt, was jetzt also alles gemacht wird und es beängstigt mich total. Ich bin mit meinen Freunden auch von der Uni sehr eng befreundet, aber zum Beispiel meinen zweiten Aaron, der möchte auch in die USA gehen und wollte in die USA gehen und tatsächlich habe ich es abmoderiert und ich konnte mir es überhaupt, also ich weiß gar nicht, Schelm ist der nicht richtige Ausdruck. Ich habe es mir wirklich lange überlegt, aber ich möchte ihn, wenn man ins Ausland geht, nicht irgendwo hinschicken, wo ich die Familie kenne oder die Schule oder alles, sondern wirklich, dass man eine Gastfamilie bekommt. Und dann ist es so ein bisschen, mal gucken, wen man bekommt. Das Land ist so groß, das Land ist so gespalten, wo ich gedacht habe, wenn ich den irgendwo hinschicke und dann kommt er vielleicht in den Bible Belt zu irgendwie... Trump-Lager und man ist so als wirklich junger Mensch dann, ich habe es mir nicht vorstellen können und habe gesagt, du such dir doch ein anderes Land aus, die Erfahrung kannst du auch woanders machen. Das macht sehr viel mit mir. Aber ich halte natürlich eng Kontakt und wir diskutieren sehr, sehr viele politische Sachen mit meiner Familie. Es hat dazu geführt, dass wir zu Hause sehr viel über Politik reden. Wie kommuniziert man? Was bedeutet Führung? Wie geht man miteinander um? Alles, was früher so selbstverständlich war, weil man wusste, dass der Ton diplomatisch ist, gewählt, respektvoll, höflich. Jetzt ist es so, wo man quasi erklärt, nein, man kommuniziert nicht so, das macht man anders.
Ja, ich fand es ganz spannend. Also, weil ich meine, natürlich war in den USA auch schon vor Trump für viele Menschen die Lage nicht gut. Aber also, ich habe halt mit diesen Erfahrungen da in Mississippi in den 90ern eigentlich dann über lange Jahre das Gefühl gehabt, da entwickeln sich Dinge in eine gute Richtung. Und dann hast du plötzlich so diesen Full Stop. Aber lass uns doch mal ein bisschen in die Themen reingehen. Wir haben gerade schon gesagt, also Diversität beziehungsweise auch Gleichstellung, Quote und so weiter sind Themen, die dich in verschiedenen Bereichen bewegen. Und bevor wir auf Fußball kann mehr kommen, habe ich mir so gedacht, also einerseits ist hier, ich sag mal, Feminismus, Sport und Jura schon ein ziemlich cooles Triumvirat. Auf der anderen Seite, hast du dir mit Sport, also mit dem Fußball und mit Jura gleich zwei Bereiche rausgesucht, in denen wahrscheinlich Männer deutlich in der Vormacht sind, oder? Also zumindest, wenn man dann auch in bestimmte Hierarchieebenen schaut. Wie ist das bei Jura?
Also ich muss gestehen, dass ich Jura da nicht nach diesen Punkten ausgewählt habe. Es war wirklich bei mir, ich wusste, dass ich studieren wollen würde oder wollte nach dem Abi. Ich wusste aber nicht was. Und dieses klassische, mach doch Jura, dann steht dir irgendwie alles offen.
Das ist
Habe
ein
ich
Klassiker.
tatsächlich, hat man, also das habe ich von mehreren so
Echt?
gehört.
Aber ich meine, es ist ja
Ja.
jetzt auch ein sau anspruchsvolles Studium, oder?
Ja, ich war in der Schule, Gymnasium war ich ziemlich gut. Ich hatte nie so Schwierigkeiten zu lernen. Tatsächlich ist das Studium aber ja sehr, sehr anspruchsvoll und ich bin kein juristischer Überflieger. Ich musste mir meine Noten immer knallhart erarbeiten. Das kann ich aber, habe ich gemerkt, dass ich das kann. Ich habe es angefangen zu studieren, weil ich mich nicht festlegen wollte. Ich hatte auch jetzt nicht den Plan, irgendwie Rechtsanwältin zu werden oder in irgendeiner Form. Und ich weiß noch, als ich das erste Semester oder als ich bei der ersten Vorlesung war, wäre ich am liebsten wieder rausgelaufen. Aber ich hatte keinen Plan B und meine Eltern haben mir einen Wechsel gegeben damals. Ich habe in Münster studiert, hatte da eine Wohnung und ich habe mich ziemlich. Habe gedacht, ich kann jetzt nicht meinen Eltern erzählen, so ich wechsle jetzt mal oder ich gehe jetzt wieder raus, aber ich weiß noch nicht was, aber vielen Dank für die Wohnung in Münster und bin dann sitzen geblieben. Und mein Glück war eigentlich, dass je länger ich sitzen geblieben bin, desto mehr hat es mir eigentlich Spaß gemacht. Und als ich dann irgendwie scheinfrei war, also alle Klausuren gemacht und mich zum Examen da anmelden konnte, dann ging man zum Repetitor und das hat mir super gut gefallen. Und so bin ich da einfach weitergegangen, habe noch Erasmus gemacht, habe immer geguckt, dass ich meine Praktika und so immer gut im Ausland verbringen konnte, damit ich das irgendwie auch noch hatte. Und tatsächlich habe ich gedacht, dass ich Botschafter werden möchte. Also ganz, ganz unten im Regal. Aber dieses gerade Reisen, woanders leben und so Repräsentanz, das erscheint mir nach wie vor absolut wichtig, habe dann auch Praktika oder Referendarstagen gemacht. Aber danach war eigentlich klar, okay, das möchte ich doch nicht werden. Das ist zu fest und auch zu langsam. Ich bin schneller und kann es dann nicht so nach Vorschrift vielleicht machen, wie es da so war, wie ich das erlebt habe. Und dann war eigentlich, Sport hat mich immer getrieben. Mein Vater hat mich mit zum Fußball genommen, da war ich 7. An die erste Weltmeisterschaft erinnere ich mich, die war in Italien. Ich glaube, das war 82. 81 um den Dreh ist Bayer 05 Uerdingen aufgestiegen, in die erste Liga gewonnen gegen Schalke 04 im Parkstadion damals noch. Mein Vater hat mich einfach mitgenommen. Bin die älteste Tochter. Ich habe die Zeit da geliebt mit ihm beim Fußball und bin da richtig reingesogen worden. Und wir waren beim DFB-Pokalfinale in Berlin 85 und ich hatte das große Glück, die goldene Ära von Bayer 05 Uerdingen live mitzuerleben. Und ich habe auch, war immer diejenige, die dann Fußball Champions League mit einer Gruppe Jungs irgendwie geguckt hat. Und dann habe ich mein Referendariat in Hamburg gemacht und mit einer der bekanntesten Sportvermarktungsagenturen sitzt in Hamburg. Und da ging meine erste Bewerbung hin. Und da bin ich jetzt zwar nicht beim ersten Anlauf reingekommen, weil die damals mit einem Verkaufsprozess waren, aber ich habe dann immer den Kontakt gehalten, weil man mich informierte, dass man, ich hatte mich initiativ beworben, dann hat man, hatte ich einen Kontakt, weil man mir sagte, ja, jetzt suchen die nicht. Und als es dann losging, hat man mich wieder angerufen und dann habe ich da den Bewerbungsprozess mitgemacht. Genau. Und dann bin ich in die Sportvermarktung gegangen. Das hat mir super gut Spaß gemacht. Ich fand und hatte aber da nichts mit Gleichstellung oder Frauenthemen, hatte ich zu dem Zeitpunkt, war nicht mein Thema.
Können wir gleich mal drüber sprechen, ob das tatsächlich Frauenthemen sind oder nicht eigentlich Gesellschaftsthemen, die wir als Frauen nur antreiben. Mhm. Ich finde das ja immer total faszinierend und schaue da auch mit so einer gewissen Zärtlichkeit drauf, wenn Menschen so erzählen, dass sie das von klein auf erlebt haben und eben von Eltern oder Onkels, Tanten irgendwie mitgenommen wurden zum Fußball. Hast du da so als Kind oder als junge Frau so eine Wertschätzung für empfunden, dass dir das quasi so mitgegeben wurde? Wann ist dir das vielleicht auch bewusst geworden, dass das irgendwo was Besonderes ist?
Ja, das war immer, also war für mich etwas Besonderes. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Allerdings muss ich sagen, also jetzt, ist wahrscheinlich mehr aus der Retrospektive, dass ich so diese Zeit als besonders wertvoll erachte. Als es dann passierte, ich hatte ein gutes Verhältnis, mochte, oder wo ich gedacht habe, na klar, fragt er mich, der verbringt ja auch gerne Zeit mit mir, warum denn nicht? Und es ging auch noch, wie das Wald war. Wir waren damals Stehplatz natürlich, man kannte die Leute umeinander herum und da gab es auch welche in meinem Alter und auch Familienfreunde kamen mit und die Kinder auch. Also da ging man zum Fußball. Mhm. Und dann, ich weiß noch, mein Vater war Lehrer und der Hausmeister, früher hieß das Hausmeister, der war auch der Zeugwart und der hatte sogar Autogrammkarten. Also ich hatte alle Autogrammkarten. Ich wusste auch, die komplette Mannschaft konnte ich vorwärts und rückwärts aussagen. Es hat mir auch in meinem Bewerbungsgespräch mit der Sportvermarktungsagentur weitergeholfen, weil da wurde nämlich die Frage gestellt, wenn ich jetzt in der Fußballmannschaft spielen würde, welche Position ich denn hätte.
Und was hast du gesagt?
Oh, da habe ich natürlich einmal, wie man das so als Jurist macht, man sagt natürlich nicht nur einen Satz, sondern man zeigt erstmal das große Wissen, was man hat. Das lernt man ja dann so im Examen. Dann habe ich also erstmal einmal die ganze Mannschaft von Bayer 05 Uerdingen beim Tor angefangen, durchgesprochen, saßen mir fünf Herren gegenüber. Und dann bin ich natürlich bei Matthias Hergert gelandet. Matthias Hergert war damals die Nummer 5, der Libero, den es heute nicht mehr so gibt, aber das war mein großer Held, Star. Ich war für mich der Libero nach Beckenbauer und der war ziemlich einprägend für mich.
Jetzt hast du ja schon gesagt, ne? Also Sportvermarktung, von Herren gegenüber gesessen, im Stadion gewesen mit dem Vater. Gab es für dich im Umgang mit diesen Fußballthemen, aber vielleicht auch mit der Juristerei so einen Punkt, wo du festgestellt hast, es spielt eben eine Rolle, es macht einen Unterschied, ob du als Mann oder als Frau dich in solchen Bereichen bewegst. Also gibt es sowas wie, wie so eine feministische Entwicklung, die du im Nachhinein beschreiben könntest?
Weiß ich jetzt, also ich war, als ich da war, natürlich ist mir das in der Sportvermarktung aufgefallen, dass ich da ziemlich alleine war. Ne? Also wir haben damals, war das so, dass die Rechte von den Verbänden und Ligen, die waren noch nicht, oder von den Clubs und Ligen waren noch nicht zentralisiert. Also die Verbände, wenn es um Qualifikationsspiele für irgendwelche Weltmeisterschaften waren, dann lagen die bei den Verbänden und wir haben diese Rechte eingekauft und an den Verhandlungstischen saß ich regelmäßig alleine als Frau mit sehr vielen Männern drumherum. Aber ich habe das auch für mich zu nutzen gewusst und konnte das dann in meine Verhandlungen dann teilweise auch einbauen. Mir gegenüber war man immer sehr höflich, war immer die einzige Juristin da am Tisch, beziehungsweise mit meinem Counterpart, hatte aber nie das Gefühl, dass man mich da irgendwie, ja, so irgendwie übergeht. Ich habe da schon, glaube ich, meiner Frau gestanden. Das Bewusstsein nachher, dass da alles irgendwie was nicht stimmt, kam, sickerte so später ein, beziehungsweise es kam eigentlich bei mir mit dem, als ich mein erstes Kind bekommen habe und dann in Teilzeit ging, also nicht, also 30 Stunden. Und dann merkte man irgendwie, wie Türen doch extrem schnell zugingen. Ne? Und mein Bestreben war immer, also zumindest meine Position zu halten. Aber ich weiß, dann haben sich auch andere dann wurde die Agentur verkauft und ich bin mit dem Senior Management mitgegangen. Und je länger ich dabei war, desto mehr sind mir eigentlich diese Buddy-Verhältnisse bewusst geworden. Und ich weiß, dass aus eigener Erfahrung, also wo ich immer gedacht habe, okay, man muss immer mit Zahlen kommen, das ist immer, man muss immer gucken, dass man das mit den Kosten hat. Und wenn man irgendwie darlegen kann, dass es günstiger ist, das ist immer das beste Argument. Und egal was war, also diese Buddy-Strukturen sind einfach anders gewachsen und ich habe mir da auch an einigen da so Zähne ausgebissen, wo du irgendwann denkst, ich muss es jetzt ablegen, es ist jetzt fertig. Und das ist aber so, ne? Dann trifft man sich beim Grillen oder beim Job oder in der Bar nochmal, dann bespricht man Themen irgendwie auf dem direkten Dienstweg und wenn man da nicht dazugehört oder wenn man dann auch 30 Stunden vielleicht nur ist und vielleicht ab 5 Uhr dann nicht mehr im Büro ist und dann kriegt man manche Dinge halt so nicht mit oder auch dieses früher musste man permanent eigentlich überall verfügbar sein und wenn man da nicht verfügbar war, weil man halt nur 30 Stunden macht, dann nimmt man halt jemand anderen und ja. Und die Buddies waren eigentlich immer verfügbar.
Und der Bereich, in dem du ja dann, ich sag mal, den du für dich gefunden hast, um diese Themen aber eben nicht hinzunehmen und dann, oder sondern zu verändern, ist tatsächlich der Fußball. Du bist, wir haben es eingangs gesagt, Beirätin bei Fußball kann mehr, die sich ja mit verschiedenen Kernpunkten dafür einsetzen, eben Diversität im Fußball zu erhöhen, mit also dem Eingangsthema Frauen, aber eben nicht nur das Thema Frauen und Gender, sondern generell Diversität. Wie ist die Verbindung zustande gekommen und was hat dich vor allen Dingen auch bewogen zu sagen, das ist jetzt der Bereich, in dem ich meinen Hut in den Ring werfe und sage, da schiebe ich jetzt Veränderung mit an?
Also für mich kam dieses Bewusstsein, okay, wir sind lange noch nicht da, wo wir sind. Später auch mit eigentlich der Geburt oder mit meines ersten Kindes. Ich ging da, wie gesagt, zurück. Und plötzlich war es so, wie so, da habe ich dann so das Gespür gehabt. Und das ist jetzt nicht nur beim Job gewesen, sondern in meinem ganzen Leben. Ich lebe ja auch mit einem Partner zusammen, der ist auch in den 90er sozialisiert worden. Der hat natürlich auch seine Biases und Rollenbilder, die er mit sich rumträgt. Und das war so eine krasse Zeit, wo ich wirklich gedacht habe, kann das denn eigentlich sein? Ja, wo ich früher also eine Quote abgelehnt habe, habe ich gedacht, je mehr ich mich reingearbeitet habe, das Thema hat mich einfach ziemlich gepackt. Es hat mich auch wirklich aus den Latschen gerissen, weil ich gedacht habe, wie konnte ich denn so blind sein? Warum habe ich das denn alles nicht vorher gesehen? War ich zu oberflächlich? War ich zu ignorant? Warum hatte ich das nicht auf dem Schirm? Wahrscheinlich auch daran lag, dass ich halt quasi in meiner Ausbildung und auch so beim Job ohne Kinder so dieses Thema Diskriminierung jetzt gar nicht so mitgekriegt habe, als ich noch kleiner war und noch nicht diese Strukturen da gesehen habe.
Ich glaube tatsächlich, wenn ich das ganz kurz einmal einwerfen darf, also weil das kann ich für mich auch feststellen, das hat eindeutig auch was mit Privilegien zu tun. Also je mehr Privilegien man hat, desto später kommt der Punkt, wo man diese Dinge eben bewusst wahrnimmt. Also weil entweder muss man ein Umfeld haben, wo man sie aktiv beigebracht bekommt, oder man spürt es halt irgendwann. Ja. Und so wie du jetzt sagst, ne, du hast dann eben in dem Moment, wo du Mutter geworden bist, gespürt, habe ich neulich wieder auf einer Veranstaltung gehört, dass jemand, also eine Frau halt gesagt hat, Mutter möchte ich nicht werden, Vater könnte ich mir vorstellen. Ne? Also was quasi so die Unterscheidung irgendwie zeigt. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle, würde ich sagen.
Ja, das hat mich also ziemlich gepackt, auch wie gesagt, weil ich gedacht habe, krass, hatte ich Tomaten auf den Augen, wie konnte ich sowas nicht sehen? Und dann habe ich mich einfach da reingedreht, eingelesen und habe irgendwie das Gefühl gehabt, guck mal, jede Generation startet eigentlich von null. Auch ich sehe jetzt jüngere Leute, Frauen, die sagen, nee, Quote auf keinen Fall, wir machen das mit Leistung, ne? Wo du denkst, habe ich damals auch gedacht, funktioniert nicht. Ne? Ja. Und wo ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass wir als Frauen immer wieder jede Generation zurück auf losgeht und dann irgendwie da neu anfängt. Ne? Und in meiner speziellen Jobsache war es so, dass ich dann bei der Sportvermarktung rausgegangen bin, auch da. Ne? Ich hatte dann irgendwann 4 Kinder und habe ja den Ball gehalten in der all der Zeit. Und als ich dann so sagte, okay, was ist denn die neue Perspektive, jetzt Familie steht, war es so, ja, könnte ja schon dankbar sein, Teilzeit im Sport zu arbeiten. Und das hat mir auch nochmal so ein echten Stoß versetzt. Das hat mich ziemlich schwer getroffen, weil es ja mein Job war. Und ich musste aber gestehen, dass ich ziemlich viel noch in mir gespürt und in mir drin hatte. Wie gesagt, Neugierde, Motivation. Ich wollte arbeiten, aber so Dankbarkeit hatte ich, glaube ich, in keiner Faser meines Körpers mehr. Und habe echt gedacht, so sorry, Dankbarkeit gibt es nicht mehr. Und dann haben wir uns gütlich getrennt. Und dann hattest du den Vorteil als Juristin, wenn du dann keinen Anstellungsvertrag hast, bist du dann Rechtsanwältin. Ne? Mhm. Und auch wenn du keine Ahnung hast, wie man das jetzt so als Rechtsanwältin macht, kann man erstmal loslegen. Und ich bin dann eigentlich das war der Zeitpunkt, wo Fußball kann mehr sich so gegründet hatte, das war schon in den Zeitungen, da war die Bibiana Steinhaus und dieser Ethik-Sache und man hörte das, ich habe davon gelesen, fand das total spannend und dann war ein Spobis, der damals noch im September war, 22 in, oder 21, 22, ich glaube 21 oder 22 in Düsseldorf und da war auch Katja Kraus eingeladen auf einem Panel und da habe ich gedacht, so, ich kaufe mir jetzt so ein teures Spurbus-Ticket, fahre da jetzt hin, um einfach mal zu gucken, hat sich die Branche in den 10 Jahren, wo ich ja quasi Familie aufgebaut habe, hat die sich geändert? Und kriege ich da vielleicht die Möglichkeit, Katja Kraus irgendwie persönlich kennenzulernen und die über Fußballkarriere auszufragen? Dann bin ich da halt hingefahren und habe gemerkt, hat sich gar nichts verändert, ist ja alles so wie früher. Und Katja Kraus hatte ich auf dem Panel gesehen und hatte aber keine Möglichkeit, sie zu sprechen. Und Katja Kraus, die war damals auch bei dieser Sportvermarktungsagentur, aber als ich angefangen habe, ist sie gerade rausgegangen und ist zum HSV gegangen, um da Marketingvorständin zu werden. Und dann habe ich im Nachgang zum Spobis über LinkedIn tatsächlich Katja Kraus kontaktiert und ihr eine Nachricht auf LinkedIn geschickt und gesagt, hallo, mein Name ist, ich mache das und das, ich bin schon so lange im Sport, ich habe von der Initiative gehört, ich möchte gerne mitmachen, ich mache alles pro bono, darf ich nicht vielleicht helfen? Ja, dann hat sie sich gemeldet und dann sind wir in Kontakt gekommen.
Und was würdest du so sagen, was sind Themen, die über Fußball kann mehr nochmal stärker an dich rangekommen sind? Oder wo siehst du dich da auch selber in was für einer Rolle? Was willst du da verändern?
Im Grunde, also ich durfte dann mitmachen, habe noch eine Kollegin dazu geholt und für mich war das erstmal, ich schaue mir da alles an. Und war auch direkt in Calls mit dabei, also mit dieser Beiratsrunde. Und damals stand zum Beispiel der DFB-Bundestag 22 an. Und da war Fußball kam mehr aufgefordert, oder da sollten wir Vorschläge machen. Da war das so, dass einzelne Landesverbände an Fußball kann mehr wohl herangetreten waren. Jedenfalls wurde mir das damals so mitgeteilt. Und dann hat man gesagt, du Jule, schreib doch mal hier den Antrag machen. Ne? Und hatte ich alles noch nicht gemacht. Und dann habe ich mich einfach mit dem Thema DFB-Verband auseinandergesetzt, Satzung gelesen. Und ich weiß, damals, da habe ich mich auch so reingedreht, weil das ja dieses Pyramidenstruktur und dann die Landesverbände, die Regionalverbände und dann DFB-Satzung und wie das alles ineinander geht. Und habe dann Excel-Tabellen gemacht, um zu gucken, wer von den Landesverbänden hat was für, wie viele Mitglieder, wie groß sind die und wer ist auf der passenden Regionalverbandsebene Präsident, um rauszufiltern, dass so eine, wie die Ämterhäufung ist und wie viele Stimmen dann man hat. Da habe ich dann große Listen geschrieben und es hört sich so nerdig an, aber es hat mir wirklich, also es hat mich auch da gepackt. Und dann bin ich damals noch in Kontakt gekommen mit oder Silke Sinning. Das war damals, ja, sie stellte sich zur Wahl gemeinsam mit Peter Peters. Das war ein großes Thema damals und ja, da gab es unfassbar viele Themen. Und als ich habe ich Silke Sinning recherchiert, was die auch vorher gemacht habe und dann, wie gesagt, kam ich da in den Kontakt und habe also auch dann mitbekommen, was dann auch so die Konsequenzen waren, dass man sich quasi zusammen mit Peter Peters zur Wahl stellt, wo ich noch gedacht habe, also endlich gibt es mal eine Wahl und das ist doch etwas Demokratisches, das ist doch positiv, warum ist das mit Konsequenzen verbunden? Und dann spielte das aber mit zusammen, dass sich die Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten ja schon für jemand ausgesprochen hatten. Das hatte man dann als extrem Affront empfunden, dass man jetzt also da noch einen Gegenkandidaten oder so ein Team hatte und was sich daraus entwickelt hat, war wirklich, es war wirklich krass.
Und hat ja Auswirkungen bis heute. Also wir nehmen auf am 11. November, das heißt am 12. November, genau eine Woche bevor die Folge dann erscheint und ein paar Tage nach dem aktuellen DFB-Bundestag 2025, für den wiederum aus journalistischer Sicht ich mich in diese ganzen Satzungsgeschichten wirklich sehr tief reingearbeitet habe. Und ich erlaube mir an der Stelle einfach mal den Querverweis. Ich habe mit der Kollegin Annika Becker in Becker und Pfeiffer den Bundestag sehr, sehr, sehr ausführlich aufgearbeitet. Also wer jetzt bei den Themen, die Julia angesprochen hat, rund um Wahlen und auch gerade Silke Sinning denkt, irgendwas klingelt da, aber so ganz genau kann ich es nicht einsortieren, kann gerne das bei uns im Podcast ganz ausführlich nachhören. Ich muss ja sagen, wenn ich mich vorbereite auf die Sendung, ist es mittlerweile so, dass also ein Ort, an dem ich auch ganz regelmäßig schaue, eben die verschiedenen Social-Media-Profile der Personen sind, weil man sich da ja schon eben selbst so darstellt im Sinne von, man zeigt das von sich, was man zeigen möchte und man beschreibt sich vielleicht halt eben auch in den Worten, die man selber passend findet. Und ich habe jetzt durchaus bei der Häufung dessen, wovon ich weiß, dass du es tust, vorher schon manchmal gedacht, wie funktioniert denn das? Weil dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Mir war aber tatsächlich nicht bewusst bis zu der Vorbereitung, dass du hast schon erwähnt, 4 Kinder hast. Ich finde es auch irgendwie ja charmant, dass du das als Ehrenamt aufführst bei dir im LinkedIn-Profil, also Mother of 4 Unpaid Care Work. Dass du ja nicht nur in den USA, sondern auch in Spanien Teile deines Studiums absolviert hast, fließend Englisch, Deutsch und Spanisch sprichst. Ich habe so ein bisschen an Sylvia Plath denken müssen, die mal in einem ihrer Bücher so geschrieben hat, man müsste sich verschiedene Leben wie so Mäntel anprobieren können, um dann zu sagen, welches möchte ich am Ende leben. Bei dir fühlt sich's an, als hättest du sehr viele Modelle in ein Leben irgendwie gepackt. Und dann hast du ja auch noch so nebenbei einfach immer so mit dem, naja, es hat mich halt interessiert, deinen FIFA-Football-Agent gemacht, ne? Kannst du das vielleicht mal erzählen? Also wann kommt man bei der Workload und insgesamt Belastung, selbst wenn man die Dinge inhaltlich gerne macht, die du sowieso schon hast, auf die Idee noch zu sagen, ach, ich glaube, ich mache mal noch meine Beraterausbildung bei der FIFA.
Also dazu muss man sagen, in der Zeit, also nachdem ich bei der Sportvermarktungsagentur aufgehört habe, das war 2017 bis jetzt, bei HireRox habe ich im letzten Jahr angefangen, also 7 Jahre, 2017 bis 2024, hatte ich ja meine eigene Kanzlei. Mhm. Und da hatte ich, und ich war alleine, ne? Also ich habe natürlich meine Mandate mir reingeholt und hatte so meinen steady Workflow. So dass ich, wie gesagt, verschiedene Mandate hatte, hatte auch was zu tun, aber das ist jetzt nicht so vergleichbar gewesen mit meinem Job jetzt, wo ich ziemlich eingebunden bin. Ich hatte dazwischen auch immer viel Zeit und konnte mich dann auch in Themen dann einarbeiten, ne? Mhm. Vielleicht haben andere gedacht, okay, guck mal, da könnte ich jetzt mal einen Aufsatz schreiben, damit ich mich als Juristin irgendwie besser raushebe oder auf mich aufmerksam mache. Und ich habe dann einfach über das US-Team gelesen, über das Settlement, alles, was ich irgendwie gesehen habe, habe ich gedacht, da muss doch noch mehr sein. Dann habe ich da irgendwie recherchiert, um die Hintergründe rauszufinden, um zu gucken, wie das da war. Und auch diese ganze in diesem DFB-Bundestag, diese Sache, ich habe immer noch aus meiner Sportvermarktungstätigkeit habe ich immer noch Kollegen oder als Freunde natürlich, mit denen ich treffe ich mich regelmäßig. Das sind auch alles Fußballverrückte, das ist so eine Gruppe von 3 Leuten. Und denen habe ich dann mal erzählt, Mensch, was ich da wieder rausgefunden habe und stellt euch doch mal vor, wie es ist. Und dann kam halt diese FIFA-Football-Nummer und der ganze Aufruhr von wegen, dass die FIFA das doch alles nicht machen darf und, und. Und dann sagte halt einer aus diesem Grüppchen, mit denen ich mich ja regelmäßig dann zum Mittagessen getroffen habe, du Jule, ich denke, du solltest das machen. Und wo ich nur gedacht habe, wie kommst du denn auf die Idee? Weil ich bin ja jetzt irgendwie keine Beraterin, ne? Ich muss aber gestehen, dass ich durch meine Beiratstätigkeit und da ist auch im Beirat Almut Schuld und Tabea Kemme, es gab nicht viele, aber oftmals kamen sie, dass sie sagt, Mensch, ich habe hier eine Spielerin, die hat eine Frage, kann die sich mal an dich wenden? Und wo ich natürlich sagte, ja, Logo, natürlich kann die sich an mich wenden. Und dann war ja auch sehr neugierig, wollte rausfinden, was hat man denn dann so für Fragen? Mhm. Und dann war ich natürlich auch da mit Spielerinnen im Austausch und diese Beratung, kannst du dir vorstellen, das war alles irgendwie, ja klar, erzähle ich dir mal unentgeltlich. Mhm. Und wo dann meine Mittagsessenrunde, also wenn ich sage, du auch, ich bin da so im Austausch und so, alles natürlich anonym und wo die dann sagt, Mensch, das wäre doch was für dich, wollen wir das nicht aufziehen gemeinsam? Und wo ich sagte, du, ich kann jetzt nicht auf Plätzen stehen, scouten, ich habe da keine Ahnung, ich habe kein Netzwerk, ne? Mhm. Und die meinten aber, das wäre da genau das Richtige und ich sollte das doch mal machen und sie fänden das total toll. Und dann habe ich nur gedacht, was für eine komische Idee. Aber irgendwie war das dann in meinem Kopf und dann habe ich mir das mal angeschaut und dann habe ich gedacht, ach, mich würde ja schon interessieren, wer so dahin geht und wie viele Frauen da eigentlich sitzen. Und habe gedacht, oh ja, da könnte ich mich ja mal anmelden. Und da habe ich mich da mal angemeldet. Und ich glaube, das war von den Kosten auch irgendwie überschaubar. Und das wurde da zwar alles angegangen, also man klagte ja dagegen und in Deutschland ist das auch definitiv nicht durch. Aber natürlich wurde diese Prüfung angeboten und da habe ich mich dann drauf vorbereitet. Ich habe auch so ein Sportanwaltsnetzwerk, habe ich reingehört, waren auch ein paar, die da mitmachten, wo ich gedacht habe, ach super, kann ich die auch nochmal sehen. Und dann habe ich diesen Test damit gemacht. Und dann, das war irgendwie im April, ich glaube 23. Und, dann habe ich den, und außerdem wollte ich da ja auch Jasmina Czovic kennenlernen. Das war eine, die erste Beraterin oder Frau in diesem Beraterfeld. Hatte dann auch über sie gelesen. Da habe ich gesagt, die muss das doch irgendwie auch machen, wahrscheinlich. Ja, dann bin ich da hingegangen, habe sie nicht gesehen, habe aber die Frauen gezählt, die da in diesem Raum saßen in Frankfurt. Bin da auch mit allen, habe ich angesprochen, in Austausch gegangen, wo die herkommen, was sie so machen und so. Ja, war interessant. Und dann habe ich den Test bestanden. Dann waren alle total aufgeregt. Meine Güte, dass du das bestanden hast, wo ich wirklich gedacht habe, ganz ehrlich, wenn irgendjemand das bestehen muss, dann bin ich das eigentlich. Warum? Weil ich natürlich Gesetzestexte, Satzungen, all das, ne, das ist ja mein täglich Brot, das mache ich ja. Und das war alles auf Englisch, der Test, aber natürlich kann ich das auch auf Englisch, weil das ist ja meine Sprache und auch bei der Sportvermarktungsagentur, diese ganzen TV-Verträge, die habe ich, waren alle auf Englisch. Also es war so, dass es ja mein Job eigentlich war, ne? Und ich mich natürlich da auch extrem einfach und gut reinfinden konnte. Und deshalb war ich so gar nicht, ja, fand ich das jetzt gar nicht so krass, dass ich das geschafft habe. Aber ich fand schon bezeichnend, dass danach irgendwie so alle, ja, ach Mensch, ja, du. Und wo ich nur gedacht habe, du, ehrlicherweise, ich bin schon 20 Jahre im Geschäft, ne, natürlich kann ich das. Und habe noch gedacht, guck mal, als Frau muss man sich dann irgendwie immer Plaketten ans Revers heften, damit man bloß darlegen kann, wie viel Fachkenntnis man hat. Naja, und jetzt zahle ich halt jährlich meine Lizenzgebühren und mache meine Fortbildung, meine Credits, damit ich auch das weiterhaben kann, damit jeder weiß, tja, das kann ich.
Das ist schon spannend, finde ich. Eine Rückfrage jetzt vielleicht noch. Du hast zwischendurch gesagt, da gibt es irgendwie irgendwelche Klagen noch. Du meinst jetzt gegen also dass man das quasi haben muss heutzutage, genau. Um eben
ich
als
meine, das ist so.
Beraterin tätig zu sein. Mhm. Und Jasmina Czovic, by the way, war auch schon vor langer, langer Zeit ganz am Anfang mal hier im Podcast zu Gast. Eine ganz alte Folge, die kann ich mal noch in den Shownotes verlinken. Verlinken. Genau, auch eine sehr geschätzte von den
Frau.
Genau, Frauen im Business. Was sind denn so, kannst du vielleicht irgendwie mal zwei, drei Sätze dazu sagen, was sind denn da so Inhalte? Also was bringen die einem tatsächlich bei?
Bei der Spielerberatung-Sache? Mhm. Also das Erste ist einfach so, das war, glaube ich, so das Grundwissen, ne? Satzung, Strukturen in der FIFA, dann das Transfergeschäft, die Vergütung, die man noch zahlt an abgebende Clubs, RSTP, Rights and Player Status. Dann war auch da die neue Regelung schon eingeführt, Mutterschutz. Das so das Gängige da drin. Mhm. Also alles in Bezug auf internationalen Spielertransfer.
Und genau das Thema mit dem Mutterschutz der Spielerinnen, könnte ich mir vorstellen, ist ja was, was auch häufiger mal schon zur Sprache gekommen war in der Vergangenheit, wenn Spielerinnen sich an dich gewendet haben, oder?
Ja, einmal. Also das war dann bei Bundesliga-Clubs. Und da war es aber so, dass man einfach, man wusste nicht, was so also ich glaube, in den Bundesliga-Clubs war diese Erkenntnis noch nicht, was man dann macht oder nicht macht. Und auch bei diese Regelung ist halt noch lange nicht perfekt. Damals war das so, dass man, als das damals eingeführt war, hatte man also quasi diesen Schutz. Aber wenn zum Beispiel der Vertrag ausgelaufen war, ne, dann war es dann auch vorbei mit dem Schutz. Und ich weiß, da gab es so einige Sachen, wo ich wirklich auch nochmal mit FIFPro gesprochen hatte. Ich habe dann, also immer wenn ich irgendwie denke, oh, hier habe ich einen Kontakt, versuche den Kontakt immer zu halten oder spreche dann auch Leute an, wenn ich denke, das ist mir unklar. Und jetzt ist es ja, glaube ich, so, dass sich das verlängert, also dass man jedenfalls nicht rausfallen kann, weil der Vertrag einfach ausläuft. Ja, also das ist ja die Problematik, du bist schwanger und dann hast du vielleicht Mutterschutz, aber dann läuft dein Vertrag aus und dann hast du trotzdem keinen Vertrag und dann musst du dich trotzdem neu bewerben, also zu einem Verein gehen und halt neu machen.
Du bist ja sozialisiert worden im Männerfußball und viele von den Themen bei Fußball kann mehr betreffen ja den Fußball der Männer und den Fußball der Frauen, weil es darum geht, in den Führungsetagen eben den Frauenanteil beispielsweise zu erhöhen und das betrifft natürlich beide Felder. Gleichzeitig, wenn du jetzt eben von den Spielerinnen sprichst, logischerweise bist du ja inhaltlich eben mittlerweile durchaus auch im Fußball der Frauen unterwegs. Wann hat sich der dir denn als Thema erschlossen?
Also was heißt, also er war, der Thema oder erschlossen oder Berührungspunkte hatte ich damit eigentlich schon während meiner Sportvermarktungstätigkeit, weil natürlich in so Vermarktungspaketen dann halt auch teilweise Frauen reinkamen und die aber immer mit reingepackt wurden, so für Umme, ne? Wenn ich noch was dazugeben kann und das Paket irgendwie werthaltiger zu machen, wo ich noch gedacht habe, ach guck mal, ne? Und wenn man Verträge schreibt und dann halt immer die männliche Form halt nimmt und irgendwann fällt das einfach auf. Dieses, wenn man auch dieses Thema so hat, man wird so sensibel für alles, dass es einfach einem permanent ins Auge springt und eigentlich man sich manchmal ja auch umdreht und denkt, habt ihr das jetzt auch so gesehen oder ist das jetzt nur ich, die das jetzt so mitkriegt? Und mit Fußball kann mehr und gerade die Beiratstätigkeit und dann war da, wie gesagt, Almut und Tabea und plötzlich hatte ich diese Menschen mit Telefonnummern, die ich auch ansprechen konnte und es gab ganz viele Themen, also ich lese natürlich Zeitung und Sport und verfolge Nachrichten, dass ich plötzlich dann auch sagen konnte, ich anrufen und zu Almut sagen, sag mal, wie ist das denn echt gelaufen und du als Spielerin, fühlt man sich da nicht irgendwie komisch oder ich hatte so einen Kontakt plötzlich und konnte viel Spielerinnenperspektiven einholen und natürlich habe ich auch einfach dann auf den Fußball der Frauen geguckt. Ich habe das aber eigentlich mehr oder auch in dem internationalen Kontext gemacht. Also diese Equal Pay, Equal Play Thematik hat mich sehr angefuchst. Ich erinnere noch, als Scholz nach der Women's Euro 22 in England ja sagte irgendwie, jetzt braucht es aber Equal Pay und Herr Bierhoff direkt erwiderte, also er müsse jetzt mal die Zahlen erklären dem Kanzler. Und das war auch so ein Triggerpoint, wo ich nur gedacht habe, sag mal. Und dann bin ich irgendwie in die Geschichte des Fußballs gegangen, gerade und halt des Fußballs der Frauen und gerade mit den Verboten und habe das also recherchiert, analysiert und dann natürlich geguckt, was hat das denn für Konsequenzen aus der Sportvermarktungssicht, ne? Wenn man einfach nicht stattfindet, ja, was passiert denn dann? genau das, nicht viel was halt eben passiert, weder genau. auf dem Platz noch in den Strukturen noch in der Sichtbarkeit. Und ja, habe mich damit beschäftigt. Und das Thema gerade so Equal Pay war dann natürlich auch im Bereich mit der Amerikanern, mit der US Soccer. Und dann entstand auch die NWSL, also die Liga mit Commissioner Jessica Berman. Das waren alles solche Entwicklungen. Tatjana Henny ging dann als Sportdirektorin hin, das habe ich alles aufgesogen wie ein Schwamm, ne? Und dann geguckt, wie ist es in Deutschland verglichen. Dann gibt es irgendwelche Rankings, die ich mir angucke und denke, kann man das irgendwie auf Deutschland beziehen. Aber ich habe jetzt kein Team, was ich jetzt so folge oder gucke, es ist eigentlich nur so insgesamt Interesse.
Mhm. Tatjana Henny war hier übrigens auch schon. Das heißt, auch die Folge
hatte sie in den Shows schon.
Du bräuchtest vielleicht mal ein Team, ein Legal-Team, das mit dir zusammen diese Themen beackert. Ich finde das sehr, sehr spannend. Also diese ganze juristische Seite des Sports überhaupt. Und da sind wir ja noch gar nicht in so Themen vorgedrungen wie Sportgerichtsbarkeit und wie die sich manchmal vielleicht auch mit anderen Gerichtsbarkeiten fast ein bisschen gegenübersteht. Aber für heute würde ich mal einen Punkt setzen und mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise durch die Juristerei und den Fußball und die Berührungspunkte der beiden. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Julia.
Sehr, sehr gerne.
Und das freut mich. Ich war auch
sehr froh, dass es auch für die, ich hoffe, dass es auch für die Hörerinnen und Hörer interessant war, weil es ist natürlich immer nur so aus, ja, es war eigentlich so eine unjuristische Sache, wenn es dann nachher an Gerichtsbarkeiten geht, Kass und so, da kommen dann die ganzen Feinheiten rein.
Genau, und das ist aber jetzt auch schon wieder ein bisschen typisch fast, weil also wenn ich Strichlisten führen würde, wie viele Personen, und das sind dann in der Regel eher die Frauen, auch die Einladung in den Podcast, damit reagieren, erstmal zu fragen, meinst du denn auch, das ist interessant genug für die HörerInnen? Das ist der Klassiker. Ihr seid alle interessant genug für die HörerInnen. Und damit seid ihr auch angesprochen da draußen. Vielen lieben Dank euch für die wie immer liebevolle Begleitung des Podcasts. Meldet euch gerne. Schreibt mir, wen ihr hier gerne mal hören würdet, was euch gefällt, was euch vielleicht fehlt. Kritik natürlich auch. Wenn ihr mir eine Freude machen möchtet, könnt ihr den Podcast sehr gerne bewerten, Sternchen und eine kleine Rezension schreiben auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das passiert nicht so oft, ehrlicherweise. Meistens bekomme ich die Post ins Postfach, was sehr schön ist, aber da sehe es halt nur ich und dem Podcast hilft es tatsächlich auch, wenn noch mehr Leute sehen, wie gerne ihr ihn hört. Also dafür vielen lieben Dank und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao!